Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 5. Februar 2026. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mir zugeschaltet ist Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center und mein Name ist Miriam Holstein, Chefreporterin Politik beim Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Herr Mölling, am Freitag wird sich Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner in Istanbul mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi treffen, um über ein neues Atomabkommen zu sprechen. Es gibt Berichte, dass das islamische Regime den Forderungen der USA zugestimmt hätte, die Urananreicherung zu stoppen und bereits auf 60% angereichertes Uran abzugeben bzw. an Drittstaaten auszulagern. Von einer amerikanischen Militärintervention, wie sie in der letzten Woche noch im Raum stand und über die wir ja auch gesprochen haben im letzten Podcast, ist keine Rede mehr. Was könnte bei diesem Deal herauskommen? Wie glauben Sie überhaupt, dass ein Deal in Istanbul zustande kommen könnte? Und welche Folgen hätte das für Europa?
Naja, also ich glaube, man kann erst mal sagen, dass die Militäroption vom Tisch ist, das weiß ich nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt schon einen Rückzug sehen. Ich glaube, wir erkennen immer besser das Muster von Trump, wie er versucht, in Verhandlungen Druck aufzubauen. Und dadurch, dass er Präsident geworden ist, hat er ein Mittel mehr, nämlich das Militär. Und das setzt er einfach ruchlos ein, sowohl in Venezuela als auch in Grönland als auch hier. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, wir verhandeln eben wieder über Zentrifugen. Was heißt, dass der Angriff der Amerikaner offensichtlich bei weitem nicht so erfolgreich gewesen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Sonst hätte man deutlich mehr Zeit, um über solche Dinge zu sprechen und wäre wahrscheinlich auch viel besser aufgestellt, als das jetzt sehr zeitnah nach dem ersten Angriff der Israelis zusammen mit den Amerikanern auf den Iran. Kommt bei den Verhandlungen in Istanbul was raus? Ich glaube, also mein Eindruck ist nicht sofort, aber der Iran ist in einer schwachen Position, obwohl er jetzt erfolgreich erstmal die Aufstände niedergeschlagen hat. Ändert es ja nichts daran, dass das Regime insgesamt durch die wirtschaftlich schlechte Lage und durch wahrscheinlich auch die schwindende Unterstützung aus anderen Ländern weiter und weiter unter Druck gerät. Also von daher, ich würde mich da zurückhalten, was das Ergebnis von Istanbul ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Amerikaner hier irgendwas rausholen, ohne dass das dann an die große Glocke gehängt wird.
Und Europa bleibt wieder einmal nur die Beobachterposition.
Ja, Europa hat sich, was den Nahen Mittleren Osten angeht, ja schon relativ lange verabschiedet, Deutschland ohnehin. Also warum sollten wir jetzt mehr bekommen, vor allen Dingen in einer Welt, in der sie quasi sich den Zugang zu Verhandlungen quasi erkämpfen müssen oder mit anderen Machtressourcen erarbeitet haben müssen, dass wir jetzt da eingeladen werden, nur weil es so wunderbar inklusiv ist, auch noch die moralinsauren Europäer mit am Tisch zu haben. Also so super hilfreich mag das aus Sicht der Verhandelnden vielleicht gar nicht sein.
Iranische Exiloppositionelle werfen Trump jetzt vor oder haben Trump in den letzten Tagen vorgeworfen, die Demonstranten im Iran verraten zu haben. Er hätte sie quasi mit seinen Worten, dass er sie notfalls militärisch unterstützen wird, hätte er sie ermutigt, ihr Leben zu riskieren. Sie sagten in der letzten Woche im Podcast, das Fenster würde sich schließen für eine Militärintervention. Ist es nicht auch so, dass jetzt für einen Regime-Change sich gerade das Fenster wieder schließt? siehst?
Na, ich glaube, das Ziel einer Militärintervention wäre ein Regime-Change gewesen. Ne? Aber ich glaube, dass das Problem ist, dass Donald Trump halt sich vor Mikrofone stellt und einfach mal erzählt, was ihm so einfällt und auch was er sich so wünscht und dass man denen doch eigentlich helfen müsste. Und im Hintergrund seine Militärs sich im Grunde um die Haare raufen und sagen, was sagt der denn da? Der setzt uns doch unter Druck und es passiert genau das, was jetzt passiert ist, nämlich dass die Iraner das Wort eines chronischen Lügners für bare Münze genommen haben und gesagt haben, ja super, dann bleiben wir jetzt auf der Straße und im Grunde genommen verraten worden sind. Ne? Also sind zum Spielball geworden, haben sich vielleicht auch, müssen vorsichtig sein, zum Spielball gemacht. Das hängt davon ab, wie viel Einschätzungsmöglichkeit die Iraner gehabt haben für Donald Trump, also wie viel Zugang sie bislang gehabt haben, um einzuschätzen, wie vertrauenswürdig er ist. Ich meine, wir würden alle sagen, ich würde von dem nicht mal einen Lolli kaufen oder ihm heute das Geld geben für einen Lolli, den er mir morgen gibt.
Und auch keinen Gebrauchtwagen.
Das schon gar nicht, das ist ja viel teurer als ein Lolli. Also ne, sich auf diesen Mann zu verlassen, ist wirklich ist eine fatale Idee, die man im Genommen. Wenn dann das die einzige Strategie ist, dann gute Nacht.
Kleiner Einschub, das war ja mal eine Frage in einem sehr lange schon zurückliegenden amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Würden Sie diesem Mann einen Gebrauchtwagen abkaufen? Aber der Lolli ist natürlich auch ganz schön. Ich würde gerne noch mal kurz auf dieses amerikanische Verhandlergespann Witkoff-Kuschner mit Ihnen schauen. Die waren ja auch schon in Sachen Russland-Ukraine im Einsatz, sind da sogar zum Kreml gereist, hatten im Kreml Gespräche. Vor wenigen Tagen hatte das Duo mit dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu die Pläne für Gaza besprochen. Also man hat so den Eindruck, das ist jetzt Trumps Allzweckwaffe für Verhandlungen, aber bislang ist es doch alles herzlich wenig von Erfolg gekrönt. Was ist da der Sinn? Oder ist es einfach nur so, dass es sind halt Buddies von Trump und deswegen schickt er sie überall hin, sie genießen gerade sein Vertrauen, aber letztendlich kommt nichts voran? Oder sehen Sie doch irgendwo da positive Entwicklung?
Ich glaube, wir alle verpassen einfach den großen Plan, der dahinter steht. Ich glaube, das ist das Problem, dass wir die Genialität einfach nicht erkennen können. Das ist die eine Erklärungsvariante. Die zweite Erklärungsvariante ist genauso, wie Sie es gerade dargestellt haben. Wobei ich das gar nicht so sehr als wenn man mal für einen Moment versucht, sich in Trump hineinzuversetzen, dann ist das hier einer seiner besten Freunde, den vertraut er, und sein Schwiegersohn. So, und die beiden machen jetzt los. Und dann, Sie können dieses Gespann wirklich sehen, wo jede Person, Witkoff und Kuschner, so eine Art von persönlicher Verbindung zu Trump haben. Und jetzt das Beste versuchen, irgendwie so draus zu machen und unterhalten sich am Flughafen und während des Fluges über die alten Zeiten und all diese ganzen Geschichten. Also ich glaube, es kann eine ganz amüsante Erzählung eigentlich daraus werden, auch ein schöner Film werden. Aber in der Realität ist es natürlich unerträglich, da haben Sie total recht. Denn bislang ist nicht nur nichts dabei rausgekommen, sondern man hat ja auch den Eindruck, dass zumindest Witkoff sich dann und wann über den Tisch ziehen lässt, beziehungsweise einfach völlig unbedarft in die Situation reingeht. Aber was soll er machen? Er kann ja nicht nach Hause kommen und Donald Trump sagen, du, sorry, ich schaff das hier alles irgendwie gar nicht mehr. Dann verliert er ja im Ansehen von Donald Trump im Grunde genommen alles. Wer weiß, was die noch finanziell sozusagen gegenseitig am Laufen haben. Nein, insgesamt muss man sagen, es ist nichts rausgekommen. Weder in den großen Plänen der Riviera in Gaza, denn der Friedensplan, der Großartige, der hängt ja auch im Grunde genommen in der Luft. Abu Dhabi und sozusagen die Verhandlungen Russland-Ukraine sind auch nicht das, wo Kuschner, Witkoff eine Wunderwaffe in irgendeiner Art und Weise sind. Grönland auch nicht. Also von daher muss man sagen, hat man den Eindruck, da muss doch was kommen, damit die beiden tatsächlich ein Erfolgsgespann werden.
Beim Ukraine-Krieg stehen wir kurz vor dem vierten Jahrestag, um nochmal die Region zu wechseln und erleben einen Abnutzungskrieg, der momentan relativ erfolgreich scheint. Vergangene Woche hatte Trump ja angekündigt, dass Putin ihm versprochen habe, die Angriffe auf Städte wie Kiew und andere für eine Woche auszusetzen oder zumindest die Energieinfrastruktur angesichts der Minusgrade nicht weiter anzugreifen. Das ist nicht passiert. Also Kiew hat eine der schlimmsten Angriffswellen seit Kriegsbeginn überhaupt erlebt. Ich würde gerne auf zwei Aspekte mit Ihnen in diesem Zusammenhang gucken. Ich finde es auffällig, wie zurückhaltend die Bundesregierung, Friedrich Merz, momentan in dieser Sache agiert. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Debatte um Taurus-Lieferungen wieder an Dynamik gewinnen könnte vor dem Hintergrund der Situation in der Ukraine? Und die zweite Frage ist, dass es Berichte gibt, dass Frankreichs Präsident Macron eine neue Initiative gestartet hätte. Der Kreml hat offenbar bestätigt, dass es Gespräche zwischen Russland und Frankreich gibt, dass Europa wieder versuchen soll, mit Putin ins Gespräch zu kommen. Was wäre da das Ziel Ihrer Ansicht nach?
Also, vielleicht fange ich mal bei dem ersten Punkt an, den Sie eben gesagt haben, dass der Abnutzungskrieg erfolgreich ist. Das sehe ich nicht. Ich sehe, dass Russland in diesem Krieg mit der Ukraine länger kämpft, als die Sowjetunion mit Nazi-Deutschland gekämpft hat und weniger erfolgreich dabei ist. Dieser Krieg dauert länger als der große Vaterländische Krieg der Sowjets gegen Nazi-Deutschland. Und was ist dabei rausgekommen? Kein einziges Kriegsziel erreicht. Das ist im Grunde genommen die historische Blamage für Wladimir Putin zum jetzigen Zeitpunkt. Er hat noch nicht eines seiner Kriegsziele erreicht. Die Bundesregierung ist zum jetzigen Zeitpunkt leise, das stimmt. Habe ich jetzt auch keinen Reim drauf, aber dass deswegen Taurus wieder aus dem... Ich glaube, wir müssen... Es ist eine gewisse Form, wenn ich das so sagen darf, von Denkfaulheit auch im politischen Raum, dann zu sagen, ja, dann lassen Sie uns doch nochmal Taurus machen, um was genau zu erreichen. Das Problem ist nicht oder nicht nur langreichweitige Waffen, sondern die Ukrainer brauchen, um aus dem jetzigen Stillstand rauszukommen, tatsächlich, die brauchen mehr Personal und das Personal muss in einer besonderen Art und Weise so ausgebildet sein, dass sie große Operationen durchführen können. Dann können sie Bewegung in das ganze Spiel auf dem Schlachtfeld bringen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht möglich, weil die Ukrainer nicht genug haben. Aber deswegen verlieren sie diesen Krieg zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es bleibt einfach dabei, dass es ein kompletter Stillstand ist. Und wir gucken dann auch immer nur auf die militärische Dimension, auf die ökonomische gucken wir nicht. Russland, Frankreich, ja, das kann gut sein. Macron, das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir mal zurückspulen an den Anfang des Konfliktes, war er ganz am Anfang davon überzeugt, dass er mit Putin einfach reden könnte und dann würde das schon irgendwie werden. Also da hat er sozusagen die Meinung auch der deutschen Opposition oder anderer etwas schrägerer Leute damals vertreten, man müsste nur reden, dann würde es gehen. Ich glaube, Macron merkt, dass seine Zeit als Präsident abläuft und er versucht noch irgendwo mit den wenigen Instrumenten, die ihm auch noch zur Verfügung stehen als Präsident, er hat ja innenpolitisch im Grunde genommen kompletten Stillstand, ein bisschen irgendwas zu bewegen. Ich hoffe nicht nur für seine und die französischen Geschichtsbücher, sondern auch für Europa, das würde ich mir wünschen. Aber ich glaube, dass da nicht wahnsinnig viel dabei rauskommt, denn er hat kein Mandat und das ist kein formales Argument, sondern über die Köpfe der Staaten, die mit Russland bzw. der Sowjetunion eine lange und unheilvolle Geschichte gehabt haben, hinweg zu entscheiden, was jetzt richtig ist, ist schon einfach mindestens zum Scheitern verurteilt.
Glauben Sie denn, dass Putin momentan sich in der Lage empfindet, angesichts des Kriegsverlaufs da überhaupt über Gespräche nachzudenken?
Nein, glaube ich nicht. Also worüber der nachdenkt, weiß ich nicht. Aber er wird die nicht anbieten können, weil er eben auch keinen Freiraum genießen. Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Also dieses Narrativ der Übermächtigkeit Russlands. Ne, die marschieren da jetzt immer weiter durch und ist unaufhaltbar. Nein, in Wirklichkeit ist Putin der Getriebene. Er hat, wenn er so mächtig wäre, dann könnte er diese Dinge ja entscheiden. Und angesichts der wirtschaftlichen Lage seines Landes wäre das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber er kann das nicht. Das erklärt, es ist nicht sozusagen nicht nur sein imperialistischer Wille, sondern tatsächlich auch, dass er hier ein Monster, eine Kriegsmaschine geschaffen hat, die droht, ihn aufzufressen, wenn er sie nicht weiter füttert mit irgendwas anderem. Er hat schon fast was von griechischer Mythologie.
Dann möchte ich noch ein letztes Thema aufgreifen heute, nämlich der New Start-Vertrag, der heute ausläuft, in dem sich ja im Jahr 2010 die USA und Russland auf Obergrenzen für die strategischen Atomwaffenarsenale verständigt hatten. Jetzt warnen Experten, das könnte sozusagen der Startpunkt für ein neues atomares Wettrüsten sein, dadurch, dass dieser Vertrag jetzt ausläuft. Wie schätzen Sie das ein?
Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Also würde ich die Begründung gerne hören, weil ich sehe den Anlass nicht. Ich sehe einfach eher, dass der Fokus sich in den letzten Jahren verschoben hat. Sowohl im Bereich des Nuklearen selber haben wir eine neue Ordnung oder einen Ordnungsverfall, der geht schon länger einher. Das hat nicht nur was mit Verträgen zu tun, sondern auch, dass andere Staaten mit dazukommen. Dazu gehört China. Und in den Vertragsbereichen, ja, wie soll man sagen, gibt es mittlerweile den großen Wunsch der nicht nur nuklearen, sondern insgesamt so von mehr Me-Time. Also ne, ich bin's und ich will und meine Freiheit will ich jetzt genießen und das macht Donald Trump auch. Und die Russen sind nicht in der Lage, ihn zu überzeugen, dass das eine schlechte Idee ist. Von daher muss man sagen, jetzt mit Blick auf die Vertragsverhandlungen ist es so, dass Donald Trump in Richtung China guckt und sagt, naja, die müssen wir im Grunde mit an Bord haben. Also ob er das persönlich macht, weiß ich nicht, aber sein Team tut das sicherlich. Sonst macht es keinen Sinn, weil das ist die neue Ordnung. Das sind die Chinesen, die gerade massiv aufrüsten. Und die Russen sind es eben nicht mehr. Das sieht man letztendlich daran, dass dieser Wert der Nuklearwaffen gerade droht zu verfallen. Die Tatsache, dass die Russen nochmal angeboten haben, sie wären bereit, den START-Vertrag nochmal zu verlängern. Und die Russen und die Amerikaner darauf gar nicht reagiert haben, zeigt, dass diese Währung gerade massiv den Bach runtergeht. Also Verträge sind für Donald Trump tatsächlich nichts mehr wert. Das ist dem zum jetzigen Zeitpunkt egal, beziehungsweise ineffiziente Verträge. Und das ist, glaube ich, die Ausgangslage für den New Start-Vertrag. Man müsste sich ja jetzt mit Blick auf Ihre letzte Frage, neue Aufrüstungswelle, ja, welchen Sinn sollte das machen? Muss man jede Freiheit ausnutzen? Die kostet ja auch doch erhebliches Geld. Also die Frage ist, was hätte man eigentlich davon? Oder wer hätte irgendwas davon, wenn man jetzt nuklear neu aufrüsten würde?
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es letztendlich auch egal, ob jetzt ein neuer Vertrag zustande kommt, weil man in diesen Zeiten und mit Männern wie Putin und Trump an der Macht ohnehin nicht weiß, ob der Vertrag am nächsten Tag noch gültig ist, oder?
Genau, das ist, glaube ich, die wichtigste Erfahrung oder Beobachtung. Ich will es mal nennen, Beobachtung, wobei die nicht systematisch ist. Also da würde ich mich jetzt nicht sozusagen drauf festnageln lassen. Aber der Eindruck ist ja schon, dass die Verhandlungsroutine von Trump ist, ich verhandle einen Vertrag und ich verhandle den einfach immer weiter, auch wenn er unterschrieben worden ist. Während wir klassischen Europäer ja immer noch darauf getrimmt sind, dass es zwei Phasen gibt, nämlich die Verhandlungsphase und dann die Abschlussphase und dann gilt, Verträge sind zu halten, sagt Donald Trump, ja, ich verhandle den permanent weiter. Ja, weil ich im Grunde genommen jetzt schon sage, ich glaube, ich kann auch was Besseres rausholen. Und wenn du sagst, ja, aber du hast ihn doch schon unterschrieben, sagt Trump, ja und? Was willst du denn jetzt machen? Ich habe hier alle Karten in der Hand, du hast keine in der Hand. Ich halte mich einfach an diesen unterschriebenen Vertrag nicht, ist mir doch egal. So, und dann stehe ich da, ich werde zum Weiterverhandeln quasi gezwungen, weil ich glaube, dass ich damit noch irgendeine Form von Steuerungsmöglichkeit habe, die aber natürlich tatsächlich illusorisch ist. Und Putin macht das vielleicht ein bisschen leiser, aber er ist genauso ein Vertragsbrecher. Bei Trump kommt noch mit dazu, ich weiß gar nicht, ob man das positiv nennen soll, sein Team steigt noch aus Verträgen aus. Also das ist sozusagen ja noch ganz freundlich, dass man jetzt weiß, okay, offiziell gilt jetzt der Vertrag auch nicht mehr, aber es kommen halt keine neuen Verträge dazu.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Mölling. Das war die Lage für heute.
Sehr gerne.
Am Donnerstag, 12. Februar, können Sie hier wieder meinen Kollegen Steffen Gassel hören. Und dann wird sicherlich auch um die Münchner Sicherheitskonferenz gehen, die dann am Tag danach startet und wo Sie, Herr Mölling, ja vor Ort sind, richtig?
Ja, das stimmt.
Wunderbar. Dann bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hep. Marc?
Lass dich nicht kalt stellen von der Erkältung.
Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Pep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.